Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für dich? Mit Nico Backspin. Mein Name ist Curse. Nie vergessen, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben.
Moin, mein Name ist Nico Backspin und der heutige Gast ist Micha Fritz. Er ist Aktivist, ein unheimlich herzlicher und inspirierender Mensch und eines der Gesichter von Viva Con Agua. Und das wird der Grund sein, warum vielleicht jemand von euch ihn kennt und schon mal mit ihm in Verbindung gekommen ist. Denn seit über 10 Jahren verbindet uns beide Viva Con Agua. Er arbeitet für diese Organisation. Ich versuche alles zu machen, damit ich den Jungs helfen kann. Denn die Idee dahinter mag ich. Es geht darum, Kunst, Musik und Sport miteinander zu verbinden und daraus etwas zu kreieren. Dazu gehört natürlich auch Hip-Hop. Und darum haben wir über die Jahre immer wieder zusammengearbeitet. Und ich habe alle meine Kraft mit reingegeben, damit Hip-Hop auch ein Teil von Viva Con Agua ist. Und darum ist er natürlich auch Teil von Was ist Rap für dich? Dem Podcast über Hip-Hop. Denn vergesst nicht, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben. Und das gilt auch für Micha Fritz.
Ich glaube, in meiner Lebenswirklichkeit ist Rap soziales Engagement und war es schon immer. Das heißt, eine Kunstform, eine universelle Sprache, wo Menschen sich immer aufgelehnt haben gegen irgendetwas, irgendeinen Zustand, ob es politisch ist, ob es sozial ist, ob es gesellschaftlich ist. Und diese Kunstform genutzt haben, um darauf aufmerksam zu machen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Viva Con Agua und Rap und Hip-Hop so gut zusammenpassen, weil wir uns ja in positiver Art und Weise auch gegen den Zustand auflehnen, dass nicht alle Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser haben.
Es ist sehr stark, wie du eine ganz simple Frage über Rap und die ich dir als Hip-Hop-Fan oder als Rap-Fan stellen wollte, wie du die direkt zu einem Viva Con Agua Werbeslogan machst.
Ich habe immer mal wieder so bei Phoenix oder so politische Diskussionen geguckt und die Politiker machen das immer so.
Ja, genau.
Denen ist scheißegal, welche Frage gestellt wird. Sie antworten einfach mit ihrem Bullshit.
Ja, und ich finde es sehr gut, weil du automatisch quasi so Automatismen drin hast, die ich aber heute so ein kleines bisschen aufbrechen muss. Denn es geht mir um dich als Rap-Fan bei der ganzen Sache und nicht um dich als Viva Con Agua Aktivist. Das wird eine schwierige Aufgabe, weil ich weiß, du bist hier richtig im Modus. Aber wir versuchen es mal so.
Ich muss ja dazu gestehen, um ganze Transparenz und Authentizität an den Tag zu legen, dass du mich ja gestern schon ein bisschen auf die Frage vorbereiten konntest. Und natürlich ist mir klar, im Kontext von Musik und so, ist das ja wirklich was ich verstanden habe, dass Viva Con Agua einfach wirklich Hip-Hop ist und das nicht Techno ist zum Beispiel. Ja. Warum Techno nicht so gut funktioniert. Deswegen war ich vorbereitet. Und um diese Authentizität angesprochene reinzubringen, du hast mich ja auch nach meinen drei Lieblingssongs...
Psst, das kommt alles noch. Nein.
Darf ich nicht mal sagen, welche ich dir geschickt habe?
Nein, das kommt alles noch.
Okay.
Guck mal, das ist irgendwie das Problem, wenn du vorbereitest.
ADHS.
Ja, genau. Ich habe ja immer noch das Mikrofon, du auch. Aber naja, ich versuche die Führung zu behalten. Was ich wissen möchte von dir, um ein kleines bisschen das aufzubauen, wie du als Rap-Fan funktionierst, so, was war dein erster Kontakt mit Rap?
Mein wirklich allererster Kontakt war mein Nachbar, wo wir immer geraucht haben und dort Fettes Brot auf einem Auge blöd war mein erstes Album auf Deutsch. Und
ihr habt also gekifft und Fettes Brot auf einem Auge blöd gehört.
Genau. Und 36 Chambers von Wu-Tang Clan war mein erstes amerikanisches oder englisches Album.
Und wie war das für dich, als du so mit Rap in Kontakt gekommen bist?
Naja, man muss ja sagen, ich bin so Bildungsbürgertum aus dem Schwabenländle in Stuttgart, Ludwigsburg. Meine Schwester war, ich habe zwei wunderschöne, sehr intelligente Schwestern, die halt, deswegen hatte ich auch immer viele Freunde, also zum Beispiel deswegen auch Benny kennengelernt und so weiter, weil meine Schwester immer Partys gemacht hat. Und auf den Partys waren halt nur ältere Dudes, 18, 19, ich war 13 und die haben dann Menace to Society, Boys in the Hood geguckt und den ganzen Quatsch. Und ich dachte halt auch ziemlich schnell, dass ich auch so bin.
Wie in den Filmen meinst
du? Ja, natürlich. Und war aber ein 13-jähriger Typ, der halt zu frech war, immer in die Mülltonne gesteckt wurde, von den Älteren, eigentlich nur mit Älteren abhing. So, wegen meinen Schwestern. Die wollten aber alle nur mit mir abhängen, weil meine Schwestern halt ziemlich heiß waren. Oder immer noch sind, auf ihre ganz besondere Art und Weise. Entschuldigung, dass ich jetzt über die Hotness von meinen Schwestern rede, aber die hören das hoffentlich nicht.
Du bist der das darf, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ich musste mir so viel Quatsch anhören. Aber egal, so bin ich eigentlich zum Hip-Hop gekommen und es war mein bestimmendes oder ist seitdem mein bestimmtes musikalisches Leitmedium geblieben. Und damit bin ich sozialisiert worden auf jeden Fall. Hab dann früh von Fußball bin ich rausgeflogen aus einer Truppe bei 07 Ludwigsburg und hab dann Basketball geswitcht, was ja auch, sag ich mal, eher eine Hip-Hop musikalische Sportart ist. Und bin dann ja eigentlich nur auf dem Streetballplatz gewesen, der mich gerettet hat. Sonst hätte ich nur gekifft, glaube ich. Und habe Hip-Hop gehört. Also viel mehr habe ich nicht gemacht und irgendwie nebenher dieses Bildungsbürgertum versucht aufrechtzuerhalten, diese Farce.
Gab es eigentlich dann auch schnell Kontakt zu Hip-Hop-Kultur oder hast du es nur als Rap-Musik wahrgenommen, was dann die coolen Dudes hören und du deswegen auch gehört hast?
Naja, jetzt fange ich noch an, über meine Mutter zu reden. Die hat natürlich das erste Hip-Hop-Konzert verboten. Wu-Tang Clan war in Ludwigsburg. Also Ludwigsburg, muss man wissen, eine Kleinstadt, so 80.000 Leute. Und da waren die ganz am Anfang, da war ich wirklich 13, meine Mutter hat mich nicht hingelassen. Vielleicht zu Recht, kann ich nicht beurteilen, habe noch nicht so alte Kinder, aber das war so mein erstes Konzert, wo ich eigentlich hingehen wollte und dann natürlich Jugendhaus Mitte, Stuttgart, wie hieß Meckes, seine Krieger, glaube ich, seine erste Combo und dann natürlich massive Töne, der ganze Stuttgart und dann so, ja. Mit aufgewachsen.
Aber hast du nie selber so das Verlangen danach gehabt, keine Ahnung, aus Filmen heraus dann auch zu tanzen, zu rappen, Graffiti zu machen, irgendwann kreativ zu werden.
Du bist ein Schwein, Nico, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Du weißt ganz genau, wie musikalisch unbegabt ich bin. Ja,
ja, aber das ist
was
auch der
für
Grund,
Richard Rhythmus ich bin. Ja, also,
das war der Grund, warum ich auch nie Rapper geworden bin am Ende.
Nee, wirklich, ich habe da absolut keine Talente drin.
Aber hast du es mal versucht?
Nee, ich glaube jetzt
nicht. Ich sehe den kleinen Micha, wie er durch Ludwigsburg mit dem Edding läuft und in den Straßenbahnen und was es da auch immer gibt, so rumschmiert und so und richtig Hip-Hop ist.
Nee, also wo ich sagen würde, das klingt natürlich jetzt auch lächerlich so, aber ich möchte es trotzdem aussprechen einfach. Ich glaube, ich hatte Hip-Hop-Style auf dem Basketballplatz.
Ja?
Ich war ein echt guter Zocker. Ich war zwar richtig klein, deswegen irgendwann auch kommst du da nicht weiter. Habe aber Auswahl und alles Mögliche gespielt und so. Und da hatte ich Swag. So, das war aber das Einzige im Malen. Ey, ganz ehrlich, es ist erbärmlich, was ich so. Ich habe es natürlich probiert. So, Rappen habe ich nie probiert, Musik habe ich nie probiert, Tanzen auch nicht. Ja, man probiert sich natürlich aus als Jugendlicher.
Aber du hast schnell gemerkt, dass es nicht der Karriereweg für dich wird.
Nee.
Ne? Es gibt so bei jedem, du hast ja schon von das Brotalbum ja gesprochen, so und dem der Kifferbude von deinem Kumpel. Aber es gibt ja auch bei jedem eigentlich immer so einen Song irgendwie, der vielleicht sogar noch ein Stück davor stattgefunden hat. Das erste Mal, dass man gehört hat, das ist irgendwie Rapmusik. Kannst du dich an irgend so eine Situation erinnern, dass du im Radio oder sonst irgendwo etwas gehört hast, was Rap war, was du vielleicht gar nicht definieren konntest?
Es ist schwierig, ob das Rap war, aber natürlich die Fantastischen Vier bei uns, ne, im Süddeutschland,
ja.
So, ganz klar. Ich weiß gar nicht, jetzt, nicht, dass ich jetzt einen chronologischen Fehler mache, aber ich glaube, die da war, noch.
92.
92, war zwei Jahre vor Auf einem Auge blöd. Und das hat man natürlich so gehört. Ich muss ja sagen, ich habe auch so richtig andere Musik hören müssen wegen meiner Schwester von Whitney Houston, Mariah Carey, Caught in the Act, Alter. NSYNC, wie hieß der andere Bullshit, New Kids on the Block vor allem.
Stark.
Weil eigentlich Caught in the Act und NSYNC, da waren die schon zu alt und zu cool. Aber New Kids on the Block, boah, rauf und runter den ganzen Quatsch, Mariah Carey, rauf und runter den ganzen Quatsch, Whitney Houston. Dann kam die Techno-Phase von meiner Schwester, nur noch so hier, Papa wurde ja nur genannt, Sven Feht, in Frankfurt.
Musstest du dich auflehnen?
Naja, nö, ich konnte damit irgendwie, wir haben immer, ist auch vielleicht heute noch, dass mir Lyrics fehlen. Bei oft bei technoider Musik so, die mir was sagen, die mich an, also mein Hirn so stimulieren, abseits von der musikalischen Stimulation.
Wie intensiv ist so deine Liebe zur Rapmusik damals gewesen und vielleicht auch bis heute?
Das ist eine gute Frage, wie intensiv?
Man kann dazu ja vielleicht nochmal sagen, du bist ja dann, also gerade auch da, wo wir dann unsere Wege und sich gekreuzt haben vor 100 Jahren, ist dann als Aktivist für Viva Con Agua, was dann ja sich multikulturell auf allen Ebenen darstellt, also auch was in der Musikkultur das komplette Spektrum einmal abdeckt und du ja auch überall mit in Kontakt bist. Meine Suche ist ja so ein bisschen die nach der Rap-Formel da drin. Also wie nah warst du da eigentlich immer dran?
Gute Frage. Ich glaube, intuitiv haben wir mehr richtig gemacht wie falsch. So. Und wenn man seinem Herzen folgt, dann ist man relativ nah an der Rap-Formel vielleicht dran.
Ich rede von dir persönlich, du redest schon wieder von wir, nicht von Viva Con Agua.
Ja, Nee, ich war immer real. Also das hört sich vielleicht blöd an, wenn man das so von sich selber sagt, aber ich war immer authentisch. Selbst wenn ich wirklich hart besoffen und bekifft irgendwo im Backstage war, dann hat der Typ, den ich versucht habe zu Viva con Aquatisieren, gemerkt, dass ich es ernst meine. Also so, das ist
Hip-Hop.
Das ist Hip-Hop auf jeden Fall. So am Ende real zu sein. Und ich weiß noch, es gibt einige Musiker in Deutschland, die mir als erstmal eine Essensmarke geben, weil sie wissen, ey, der Typ hat vielleicht 2 Tage nichts gegessen, weil er halt nur auf dem Festival rumgehasselt hatte. Ich habe ja wahrscheinlich von 2008 bis 2013 den Mai bis September nur auf Musikfestivals verbracht und versucht, die Leute zu aktivieren und zu begeistern, sich mit uns zu engagieren. Und diese Realness hatten wir und wir kamen von... Natürlich ist es auch wieder überheblich zu sagen, wenn man so ein privilegierter Typ ist wie ich, aber wir kamen ja trotzdem von ganz unten. Also wir waren Geschichts- und Anglistikstudent und Benny natürlich mit Profifußballern bis nochmal privilegierter, aber trotzdem, wir hatten nichts. Also wir hatten kein großes Netzwerk, wir hatten keine Ahnung, wie man eine NGO aufbaut oder was eine NGO überhaupt ist, was dieses Entwicklungszusammenarbeit ist, wie man Hip-Hop nutzen kann, wie man Kunst nutzen kann. Wir hatten von nichts einen Plan. Also kamen wir auf dieser Planebene von ganz unten und mussten uns alles erarbeiten und neu und sehr viel ballern. Und wenn ich mir so angucke, wie leichtfertig da auch manchmal über den Hip-Hop gesprochen wird und über Protagonisten vom Hip-Hop, dann vergessen viele Leute, wie viel Arbeit das ist. Und die ballern alle, und also ballern im Arbeitsmodus. Ja. Die ballern auch so, aber im Arbeitsmodus.
Hast du Situationen gemerkt, wo du dich als Rap-Fan rechtfertigen musstest dafür, dass du diese Kultur magst oder vielleicht auch für sie einstehst, vielleicht sogar mit Viva Con Aqua, wie sie so ein kleines bisschen noch lebst?
Ja, ich finde es immer so sehr schwierig, weil Leute sehr schnell in Gut und Böse und in der Differenzierung liegt eigentlich die Kunst und die Wahrheit gibt es nicht so richtig. Es ist immer eine Perspektive, aus welcher Perspektive du das betrachtest, und wenn Menschen zum Beispiel in Rap-Songs auch Dinge... Entschuldigung.
Den lassen wir drauf, oder?
Ja, den lassen wir drauf.
Den hat er mit drauf.
Aber der war von dieser wirklich leckeren Geroldsteiner Apfelschaft.
Die kam auch von Herzen, habe ich gemerkt.
Ich bin auch echt durch, muss man sagen, aber das ist nichts Neues. Wo waren wir, die Frage? Naja, wenn Leute zum Beispiel was kommunizieren, mit dem ich mich nicht identifizieren kann, dann ist es ja trotzdem, darf man nicht vergessen, woher sie kommen, welches Umfeld sie hatten, welche Sozialisation sie hatten. Und eher würde ich immer versuchen, denen Brücken zu bauen, so, damit sie auch noch eine andere Perspektive bekommen. Also finde ich zum Beispiel langweilig. Ich habe zum Beispiel mal einmal ein Foto gepostet mit Jesus. Dann wurde ich erstmal zerfickt von unserem System, so nach dem Motto, geht nicht, bla bla bla, dies, das, Texte und so weiter. Aber ich finde es eigentlich viel spannender, mit dem zusammenzuarbeiten, um etwas zu erreichen, um von ihm zu lernen, und er kann vielleicht was von unserem System lernen, so, oder eine andere Perspektive einnehmen mal. Und ich glaube, das finde ich eigentlich viel spannender als dieses Schwarz-Weiß, Gut, Böse, Links, Rechts, dies, das. In dem Moment, wo man sagt, das ist die, zum Beispiel auch in der ganzen politischen Kommunikation, befeuert man die Trennung wieder und befeuert man eben genau nicht das Bild, wir sitzen alle in einem Boot und versuchen, was gemeinsam zu verändern.
Jetzt bist du, was du schon gesagt hast, auch selber in deinem Leben schon auf hunderten Festivals gewesen, nochmal 500 Konzerte dazu. Alles im Auftrag der guten Sache. Vorher ja natürlich sicherlich auch als Fan und als reiner Konsument mal Konzerte besucht.
Ist Slash da 99.
Wollte ich gerade sagen, ist da irgendwas für dich besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, sau viel. Also auf jeden Fall musikalisch war krasses Highlight für mich war The Roots zu sehen. Habe ich 2-mal live gesehen, einmal auf dem Splash und einmal im Docks. Das war musikalisch, wo ich so wow, also wirklich Wow-Effekte hatte mehr. So, wo ich auch nochmal Hip-Hop anders verstanden habe. Wirklich krass war Samuel Yirga, ein äthiopischer Jazzpianist, der in Addis Abeba ein Konzert für uns gemacht hat mit 10 afrikanischen Top-Musikern, und dann ist noch Max Herre und Clouseau rein. Bist du natürlich komplett einmal im Pop, einmal im Mainstream, einmal im Jazz, einmal im Hip-Hop, einmal in afrikanischer Weltmusik eigentlich. Also der kongolesische Drummer war zum Beispiel unfassbar, also Percussionist, nicht Drummer, war unfassbar. Also das war zum Beispiel ein Konzert, wo ich so sagen würde, wow, das gesehen zu haben. Oder auch Asagaya in Mosambik, wie er, und das war sehr spannend, das war eine meiner ersten Reisen nach Mosambik, und da waren 4 Jugendliche, die komplett eskaliert sind. Also generell da nochmal eine andere Form der Eskalation innerhalb des Publikums, und die 4 hat er dann auf die Bühne geholt, weil die völlig ausgerastet sind, und hat gegen den, mit dem Rücken zu den Besuchern, denen geteacht. So, und das zu erleben war so, wow, was macht dieser Typ? Und der ist eh, der hat gerade einen Song für uns released, auch unfassbarer Poet, Revolutionär, Aktivist, Musiker, Künstler, hat seinen Hirntumor besiegt, also powerful person, da so eine der leading voices. Und wenn ich mir das angucke und dann auch mit Uganda, Bobby Wine und Octopizzo in Kenia, dann finde ich das halt Wahnsinn, welche Kraft Hip-Hop hat, Menschen zu mobilisieren, auch auf die Straße zu bringen und auch in den Kampf gegen politische Ungerechtigkeiten anzugehen.
Siehst du, da du ja quasi mit deiner Arbeit auch immer ein bisschen weiter von außen auf Hip-Hop und auch auf andere Genres gucken kannst, siehst du einen entscheidenden Unterschied zwischen Rap, also der Hip-Hop-Szene, Rap und anderen Genres?
Ja, absolut. Also ich glaube, Rap ist sehr viel verbindender wie andere Musik. Rap ist einfach zugänglicher. Also wenn ich zum Beispiel Jazzmusik, da musst du erstmal einen Zugang bekommen. Da brauchst du wahrscheinlich eine andere Sozialisation, eine andere Bildung. Das ist wie ins Museum gehen. Wer geht schon ins Museum? Ich liebe Museen und so, aber du musst dir erstmal einen Eintritt leisten können und so weiter. Und wenn ich mir Techno angucke, dann allein vom Tanzstil hast du wahrscheinlich eher ein bisschen bis für dich und so weiter. Und Rap ist schon sehr viel mehr zusammen. Ja, und wenn ich es mir mit dem Pop angucke, dann vergleiche, dann mag ich einen Rap einfach mehr.
Wie ist es denn für dich eigentlich beruflich mit Rap zu tun zu haben? Weil das hat sich ja durch die Arbeit bei Viva Con Agua immer wieder ergeben, dass du mit Rap zusammengearbeitet hast. Wie waren diese Erfahrungen?
Naja, das Glückliche war, dass wir fast immer Rapper aus oder Rapperinnen aus unterschiedlichen Kulturkreisen hatten und die aufeinander getroffen haben. Und dadurch gab es schon mal einen Kulturaustausch per se.
Auch der kam wieder von Herzen.
Hey, du bist sprachlos, Bruder.
Ja, nee, ich warte auf die weiteren Ausführungen zu dem Thema.
Wo waren wir? Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich rülps. Aber das ist wirklich du merkst, die leckere Geroldsteiner Apfelsaftschorle.
Ja, du merkst aber, dass das Rülpsen dich selber quasi aus dem Konzept bringt, ne? Das ist ein Skandal. Das
ist vielleicht auch schon wieder ein Konzept.
Du versuchst mich damit aus dem Konzept zu bringen.
Niemals.
Aber wir sind bei der beruflichen Ebene, die du mit Rap hattest und wie diese Erfahrungen daraus waren.
Ey, ohne Rap gibt's Viva Con Agua nicht. Also ist wirklich so. Martin Materia hat mal gesagt, es gibt viele NGOs, die man unterstützen kann. Im Hip-Hop gibt's nur eine, das ist Viva Con Agua. Das war natürlich auch ein Ritterschlag. Aber 2013, als wir nach Uganda geflogen sind mit Martin und auch Paul, der ja auch hier vertreten ist, das war einer der wegweisenden Schritte. Und wenn man sich jetzt anguckt, Viva Con Agua gibt es in Uganda. Da engagieren sich Menschen, Künstler, Musiker, Breakdancer, Kulturschaffende und machen Viva Con Agua in Uganda. Und das ist durch Rap entstanden. Und das ist nicht in Worte zu fassen. Dafür werde ich persönlich immer dem Rap dankbar sein, weil der hat es ermöglicht. Und ohne so Leute wie Materia wäre das nicht möglich gewesen.
Gab es irgendwann mal Zeiten, wieder bei der Privatperson Micha Fritz, wo dich Rap-Musik auch mal verloren hat?
Ich glaube, Rap ist viel zu diverse, um mich zu verlieren. Ich glaube, ich habe immer Rap-Musik gehört. So, natürlich gibt es Teile vom Rap, was ich überhaupt nicht abkann oder was mir ja nicht taugt.
Du redest da wahrscheinlich von den inhaltlichen Aspekten? Oder?
Nee, auch musikalisch, wo ich denke so, ey, sorry, kickt mich nicht, finde ich zu langweilig oder so. Und dann kommt wieder so jemand wie Eminem raus und ich denke, ich versuche die Silben zu zählen, die er in 10 Sekunden ballert und denke so, wow, Alter, das gibt's halt auch in keinem anderen Genre und ich bin wieder komplett geflasht. Also so oder ja, also deswegen, Rap ist alles. Also.
Hast du denn aber dann auch quasi einen privaten Musikgeschmack, der manchmal in Konflikt gerät mit dem, was du als eines der Gesichter von Viva Con Agua wiederum nach außen vertreten muss?
Du hättest jetzt Ohren sagen müssen.
Ja.
Nee, ganz ehrlich, es klingt voll dumm, aber ich höre fast nur Musik von Leuten, mit denen wir uns engagieren.
Ja.
Also es ist sehr, weil ich auch echt, das hört sich blöd an, aber ich arbeite so viel, ich höre gar nicht so viel Musik. Also wenn, dann komme ich mit Musik in Berührung im Kontext von Viva Con Agua. Sonst bin ich in dem Kontext von Kunst unterwegs oder so. Und dann spielt Musik auch mal wieder eine Rolle und so weiter. Aber abseits von Viva Con Agua, ja, jetzt durch meine Tochter noch mal anders natürlich. Frida Dull, nee, wie geht's? Ich kann halt auch richtig schlecht singen, ne? Fideralala, Fideralala, so ein Quatsch. Jetzt halt. Andere Ebene.
Irgendwann kommt sie ins Alter, wo sie dann die Crows ihrer Zeit auch hören will und du dann auf diese Konzerte gehen wirst.
Absolut.
Ja. Und du dann aber auch dafür sorgen kannst, dass sie Backstage das Foto kriegt, das sie haben möchte.
Ja, oder versucht es halt auch mitzuprägen. Also meine Frau ist ja zum Glück musikalisch sehr bewandert und natürlich auch diese musikalische Früherziehung zu machen, ne? Und wirklich da auch Input zu leisten und Diversität und so. Ich habe Xylophon gespielt. Also so, das ist halt, kann man jetzt auch sagen, musikalische Früherziehung, aber es hat ja halt keinen Swag.
Guck mal, du hast selber mit Rap irgendwann als kleiner Junge angefangen, hast quasi als Fan ist in dich ein bisschen aufgesogen. Hast dann über die Jahre viel davon mitgekriegt, hast immer auch intensiver, auch beruflich damit zu tun gehabt. So ein Blick von dir auf die Szene, wie sie damals war, als du sie kennengelernt hast und wie sie heute ist, wie sie heute wahrnimmst. Wo ist der Unterschied?
Ich zitiere Falk Schacht, von dem ich viel gelernt habe. Es gibt nichts Schlimmeres, als zu sagen, früher war alles besser. Ich finde es sehr spannend, dass sich die Themen einfach immer mit der Jugendkultur bewegen. Und dass die Themen, auch wenn man sie zusammenfasst, wahrscheinlich auf 7 große Themen runterbrechbar sind. Geht um Liebe, es geht um Hass, es geht um Gewalt, es geht um, wobei Gewalt schon wieder fast in Hass unterordnenbar ist, es geht um Ungerechtigkeiten, es geht um Auflehnung, es geht um Spaß, es geht um Drogen, was man schon wieder unter Spaß oder Gewalt, je nachdem, wo man es verordnen kann. Also, ich glaube, am Ende ist es eine, wie die Geschichte selbst, eine ewige Wiederholung des Gleichen mit anderer visueller, auditiver Erscheinung.
Punkt. Dem geben wir ein bisschen Raum. Was ist Rap heute für dich?
Oh, ich würde jetzt voll gern so, zum Beispiel die Line von Max Herre, ist doch Rap, ist bam, 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 und dann haut der einen raus, kann ich aber nicht. Ich glaube, Rap ist heute für mich das, was die Menschen daraus machen. So, also was, wofür sie es nutzen, wie sie dazu tanzen, wie sie dazu Liebe machen, wie sie dazu sich in der U-Bahn begegnen, wie sie mit Menschen interagieren, so alles, was wir daraus machen, so, und sei gut zum Rap, gib Liebe zurück. Also Rap ist auch ein Organismus, der geliebt werden will und dem man gutes Karma geben sollte und dem man mit Respekt behandeln sollte und nicht treten.
Siehst du Gefahr von Sellout?
Ja, komm. Also ich meine, Rap ist sowas von Sellout. Ja, hallo. Aber Rap ist die bestimmende Leitkultur. Natürlich ist alles ist Rap. So, also ich meine heutzutage die bestimmenden Akteure, die 45-jährigen weißen, grauhaarigen CMOs und CEOs, ja, dieser Gesellschaft in Deutschland jetzt sind mit Rap aufgewachsen. So. Und das merkt man in allen Ebenen, in jedem Marketing eigentlich, in jeder Kommunikation und so weiter. Und deswegen, boah, das wäre jetzt der dritte gewesen. Den wollte ich jetzt aber nicht mehr. Das sieht man auch hier auf der Messe zum Beispiel, wie viel Rolle Hip-Hop hier spielt.
Wir sind auf dem OMR-Festival und nehmen hier auf, deswegen muss ich das kurz einmal erwähnen.
Achso, ich dachte, das wäre klar.
Nee.
Du hast dich hier nur reingesnickt, um die ganzen Leute abzugreifen.
Nee, eher andersrum bin ich hierher zitiert worden. Wenn wir produzieren wollen, dann machen wir das bitte hier.
Ja, okay. Ja, ist doch konsequent.
Ja, genau.
Wie viel machst du heute?
Du bist 3 insgesamt, du bist der Zweite.
Das geht ja voll.
Ja, genau.
Wer war der Erste?
Pascal Carouche.
Ah, geiler Typ. Und der Dritte?
Etienne Gardet. Obwohl ich nicht weiß genau, ob ich das...
Ja, von Rocket Beans.
Von Rocket Beans. Obwohl ich nicht genau weiß, ob das jetzt sinnvoll ist, diese Information hier reinzustreuen.
Weiß ich noch nicht. 3 Männer.
Nee, das sowieso. Aber weil ich noch nicht genau weiß, wen ich wann wo positioniere.
Tja.
Deswegen schneiden wir den Teil wahrscheinlich eh raus. Aber ja. Netter Versuch.
Du schneidest.
Ja, auf jeden Fall. Die Rülpser lasse ich drin.
Wir machen ja auch einen Podcast, alles für einen guten Zweck. Da war es ja auch schon, da konsequent nicht schneiden.
Ja, finde ich auch sehr gut.
Das macht es sehr einfach für Christian, der hier sitzt und das alles vertont. Sonst im Raum noch Kevin von Backspin.
Und das auch. Und eine Menge Geroldsteiner Flaschen.
Ja, super.
Ich habe noch drei Rubriken am Ende, die ich gerne mit dir durchspielen möchte.
Ich sehe, du bist vorbereitet. Das ist auch ein Unterschied zu unserem Podcast.
Was glaubst du, mit wem hast du es hier zu tun, mein Freund?
Ja, mit einem Journalisten.
Ja, genau. Auch unter anderem. Die Rubrik heißt, was denkst du über? Was denkst du über Jizzes?
Gute Frage. Ich glaube, facettenreicher, wie viele denken, hat unfassbar viel erreicht. Wahrscheinlich könnte man sagen, er hat alles zerfickt. Und ich würde gerne versuchen, mal zusammenzuarbeiten, um wirklich zu gucken, was können wir von ihm lernen und was kann er von uns lernen. Ich habe ja immer noch diesen Wunsch, ich weiß nicht, ob du es rausschneidest oder nicht.
Nee, jetzt bleibt dran, erzähl die Geschichte.
Ein Format mit denen zu machen, so wirklich Boxen oder so eine Art Infight-Ding für sauberes Trinkwasser und gegen Sexismus. Und das als Livestream rauszuhauen und damit alles wegzuhauen.
Deine Idee kann man ja mal weitergeben. Ne?
Kann man auf jeden Fall weitergeben.
Ja, vor allen Dingen aber auch du gegen Jizzes in den Ring einsteigen für...
Ey, ganz ehrlich, für Viva Con Agua würde ich mir schon auch die Fresse polieren lassen. Also habe ich auf so vielen Ebenen gemacht, so habe ich kein Problem. Ich würde auch die Fresse kassieren, so. Ich wiege 63 Kilo, das wäre nicht mal fair. Eigentlich müssten die so jemand wie Frost in den Ring schicken, gegen mich. Ja. Also weißt du, so, wenn wir schon über Kämpfen reden, dann muss schon fair so sein. Mhm. Ne? Und mein Jesus wiegt wahrscheinlich so 100 Kilo, also ich meine, da müssten wir irgend so ein 100 Kilo wie bei Conagua-Vertreter, da finden wir schon einen.
Der muss auf jeden Fall dann auch sehr groß sein, breitschuldrig.
Bisschen tätowiert und guten Swag haben. Am Ende geht es ja um eine positive Transformation, so. Und ich glaube, die Jungs haben einfach eine brutale Reichweite und die jungen Menschen hören auf, was sie sagen. Und deswegen wünsche ich mir eigentlich, dass sie das manchmal noch mehr nutzen. Sie machen schon ab und zu und das finde ich immer geil. Und manchmal würde ich es mir wünschen, noch mehr.
Was denkst du über Materia?
Oh, ich wäre gerne in manchen Dingen so begabt wie dieser Mensch. Das ist einer der besten Fußballer, mit dem ich je auf dem Platz stand. Und ich habe mit so Guido Buchwald und anderen Weltmeistern und so weiter auf dem Platz gestanden. Aber der Typ ist ein Kämpfer, ein Zerstörer. Selbst mit Wasserball in Uganda wollte er gewinnen mit zwei gebrochenen Rippen. Also der Typ ist, ja, es gibt nur einen. Ich meine, ich habe dieses Konzert in Rostock gesehen. Das war für mich Wahnsinn, was der Typ erreicht hat in seinem Leben. Und mit wie viel gefühlter Leichtigkeit so. Und das ist es aber nicht. Es ist sau viel harte Arbeit. Und das vergessen auch die Leute immer wieder, wie viel harte Arbeit eigentlich hinter dem ganzen Wahnsinn steht. Und kaum jemand kommt da oben hin in so einen Olymp, der sich nicht wahnsinnig den Arsch aufreißt.
Was denkst du über Sammy Deluxe?
Boah, ich habe neulich mal wieder was gesehen, wo ich gedacht habe, boah, der Typ ist einfach vielleicht der begabteste deutsche Wortakrobat, den wir haben. Und unfassbar. Also unfassbar wirklich, was der mit Worten ausdrücken kann und auf welche Art und Weise.
Was denkst du über Drake?
Keine Ahnung. Ich weiß, dass er Kanadier ist. Ich weiß, dass er sau viel Erfolg hat. Und sonst, keine Ahnung. Ich denke dran, dass Drake noch eine Viva Con Agua-Ebene in seinem Leben braucht. Und die wird kommen, weil wir irgendwann, also wir bereiten es, also es ist quasi schon mehr oder weniger in der Gründung Viva Con Agua Kanada und dann muss Drake an den Start kommen.
Ach, Viva Con Agua Kanada auch, wusste ich selber noch gar nicht.
Ja, in L.A. waren Freunde von uns, die wollten eigentlich nur für 2 Tage kommen und uns besuchen und die sind dann 3,5 Wochen geblieben. Wir haben uns auch echt einen Arsch gerettet, weil der eine hat quasi das Festival komplett mit mir produziert und der kann das, nicht so wie ich, oberflächlich arbeiten. Ah, und seine Frau ist Organisationsentwicklerin und die hat meiner Frau sehr viel geholfen bei der Organisation von unserem Dinner so. Und die haben sich da so in Viva Con Agua verliebt und wollen das jetzt in Kanada machen.
Ich habe Familie in Toronto, ne? Also wenn du... Ich habe da...
Luke Mockridge ist auch schon dabei. Wir checken schon, der neue Bayern-Spieler ist ja auch Kanadier. Anke Engelke ist Kanadierin. Also da gibt es ein paar Verbindungen.
Ja, ich bin quasi auch halb Kanadier. Also vielleicht hilft das. Und der letzte, weil du ihn schon erwähnt hast, was denkst du über Eminem?
Also... wirklich krass, was der kann. Einfach. Und was er erreicht hat. Man darf ja wirklich nicht vergessen, dass er in diesem Game auf ein Level gekommen ist, was davor nicht gegeben hat und einen Hype kreiert hat, den es auch davor nicht gab. Und es hat wiederum, und da sieht man auch, wie krass und wie ewig lange diese Themen wirken, auch mit seiner Hautfarbe zu tun natürlich, ganz klar. Das Game kriegst du nie ganz raus, wobei ich mir es wünschen würde, dass man es mal ganz rauskriegt. Aber auch da sieht man natürlich, wie tief sowas in der amerikanischen Kultur verankert ist, dieses Schwarz-Weiß und dass dann weißer Rapper es schafft und wie viele Kids sich dann mit ihm identifizieren konnten, weil er halt mal weiß war und nicht schwarz und so. Und das ist schon krass auch bei ihm zu beobachten. Und mich hat es wirklich gefreut, dass jetzt wieder ein Album rauskommt. Und ich glaube, bei ihm gilt das Gleiche wie für Drake. Da fehlt noch eine Viva Con Aqua-Ebene in seinem Leben. Wir haben ihn ja schon öfters versucht zu hustlen, aber ist einer der schwereren.
Ja, aber Challenge accepted, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem das Gute, was ja wirklich bei uns ist, wir haben ja, das ist sowohl das Miese als auch das Gute ist ja, dass unser Thema so groß ist, dass es sehr lang noch Thema sein wird. Also so wie die Welt momentan ist, könnte zwar in einem Schnips das Thema sauberes Trinkwasser erledigt sein, ist es aber nicht, weil die Systeme und die Motivation der handelnden Akteure aus Politik, Kunst, Wirtschaft etc. nicht das auf die Agenda packen, sondern eher ein Kapitalismus und ein Hedonismus und das könnte ich ausschweifen mit vielen Ismus oder wie man dazu sagt, aber wenn das auf der Agenda wäre, wäre das Thema sauberes Trinkwasser und eine menschenwürdige Sanitärversorgung, zack, weg. Und dann bräuchte ich auch nicht mehr Eminem hustlen. So habe ich die Ehre und die Aufgabe, Eminem zu hustlen, bis ich ihn habe. Bis er ein komisches Pappschild mit Water is a Human Right oder irgendwas anderes macht.
Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass du es irgendwann hinkriegen wirst.
Wenn, dann im Altenheim. Also das ist ja zum Beispiel was, überleg mal, wenn die ganzen alten Typen, yo Kevin, Kevin macht ein
yo Kevin.
Wenn die alle im Altenheim sind, überleg dir mal so ein geiles Altenheim. Eminem, Snoop, wer ist da noch? Dr. Dre und so.
Ich glaube, Blumentopf hat mal einen Song mal darüber gemacht, wie es im Altenheim ist, wenn die alle zusammen da chillen. Und dann Michael Fritz mit seinem Papierschild in der Hand.
Mit dem Rollator.
Rollator, Papierschild in der Hand und Fotograf im Schlepptor. Ja. So, ich hab dich.
Jetzt.
85 Jahre.
Du kannst nicht mehr weglaufen.
Aber jetzt hab ich dich. Oh, yo, Kevin ist wieder da. Ja, deswegen können wir jetzt in dieser Situation, glaube ich, in die nächste Rubrik übersteigen. Die heißt Real Talk, ist ein bisschen so ein Profiling von dir. Entweder oder Fragen. Deutschrap oder international?
Also ich habe ja noch nie was von entweder oder gehalten, sondern immer sowohl als auch. Ich werde trotzdem antworten, dann Deutschrap.
Gangster oder Conscious?
Conscious.
Party hart oder eher so Kapuze hoch?
Beides.
Entweder oder.
Dann Party hart.
Klassik oder New Shit?
Klassik.
Und Mainstream oder eher Underground?
Boah, schwierigste Frage, weil der Underground wird irgendwann meistens zum Mainstream, wenn er gut genug ist. So, das klingt jetzt blöd. Und du brauchst den Mainstream für das, was ich mache, deswegen gehe ich auf Mainstream.
Das heißt, du bist so der Conscious Deutschrap Party. Was hast du gesagt?
Hard.
Party hard und was war es? Classic? Eher Classic?
Classic.
Aber schon Mainstream. So.
Ich bin 36, Digga.
Ja. Ich versuche, so das Profil von dir ist damit geschafft. Ich überlege ja die ganze Zeit, ob wir es irgendwie schaffen, das zu visualisieren. Das würde mich sehr freuen. Ich bin sehr zufrieden damit. Die letzte Sache, die ich von dir brauche, sind deine drei Songs für die Playlist.
Jo, als du es gefragt hast gestern, das mache ich jetzt einfach transparent, du kannst ja rausschneiden sonst.
Nee, gerne.
Habe ich zurückgeschrieben, Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Redemption Song von Bob Marley, weil es wirklich Emancipate Yourself from Mental Slavery, None But Ourselves Can Free Our Mind, ist für mich eine der wichtigsten Zeilen in der Musikgeschichte. Einfach alles aus diese und Don't Worry, Be Happy genauso, weil es geht um Glücksgefühl. Und das andere war Pink Floyd Money, weil mich das sehr beeinflusst hat in meinem Geschichts- Englisch-Lernphase.
Und dann habe ich dir gesagt, ich brauche da Rap-Songs.
Ja, genau. Und dann habe ich wahrscheinlich Samy Deluxe Weck mich aufgeschickt dir.
Ja.
Nas, If I Rule the World.
Mhm.
Und der dritte von Azagaya, Salados de Paz, was er gerade veröffentlicht hat, ein Song über Wasser und Mosambik, der wirklich ein Knaller meines Erachtens ist und ja, mir sehr viel bedeutet.
Welches Rap-Album ist das Wichtigste deines Lebens?
Ganz einfache Antwort. Das Rap-Album, das am Ende von Viva Con Agua irgendwann mal gedroppt wird. Also das Album, wo dann wirklich die Rapper dabei sind, die für Viva Con Agua maßgeblich gearbeitet haben, wie ein Octopiso, wie ein Bobby Wine, wie ein Materia, wie ein Clouseau würde ich dazu sehen, weil er kam mal aus dem Rap.
Voll und ganz.
Und hat interessanterweise mir mal erzählt, dass er ein Jahr lang bei Konzerten vor Rappern stand oder Rap-Fans, die ihm Mittelfinger gezeigt haben. Und das finde ich zum Beispiel Wahnsinn, dass er diese Leistung vollbracht hat, trotzdem weiterzumachen, gegen den Mittelfinger und dem treu zu bleiben. Max Herre auf jeden Fall. Und jetzt, so, und da werden hoffentlich noch ein paar kommen. Und da gibt es auch ein paar, die ich bestimmt vergessen habe. Aber ich glaube, dieses Album ist das Wichtigste für mich und für mein Leben, weil die ja das Leben maßgeblich verändern und auch vor allem den Impact, worum es uns geht, nämlich sauberes Trinkwasser, maßgeblich verändert haben. Und da steht auch Nico Backspin zum Beispiel drauf. Also der jetzt gar keinen Rap-Song gemacht hat, aber der steht da drauf. Oder ein Falk Schacht. So, die oder auch Mirko Reiser, der Splash-Festival, der damals uns, und den Mitra Kasai, darf man auch nicht vergessen, die uns den Kontakt zum Splash gemacht hat. Und ohne Splash, bam, kannst du Viva Con Agua-Geschichte nicht schreiben. So, da haben wir dich kennengelernt, da haben wir Falk kennengelernt, da habe ich mit Martin gesoffen und ihm gesagt, wenn du mal nach Uganda willst und so weiter. Da haben wir alle gehasselt. Das ist unser Rap-Album.
Punkt. Vielen Dank, Micha. Es war mir eine Freude.
Same to you.
Vielen Dank, Micha, dass du dabei gewesen bist bei Was ist Rap für dich? Übrigens, ein kleiner Hinweis in dann eigener Sache. Er ist ebenso Teil der Podstars-Familie wie ich. Ihr könnt seinen Podcast Alles für den guten Swag, der Titel kommt übrigens von Micky Beisenherz, wie ich gelernt habe, ebenso auf allen Plattformen hören. Auch dort bin ich mal Gast gewesen. Und auch dieser Podcast zeigt einmal mehr, welche Liebe Micha Fritz für seine Sache, für Viva Con Agua hat. Und ich finde, immer wenn man ihn sieht, hört und mit ihm spricht, merkt man, dass auch Hip-Hop da drin steckt. Ein bisschen Hip-Hop steckt offenbar auch in dem Instagram-Freund Andreas, der mir geschrieben hat, lieber Nico, bitte mehr davon. Besonders Leute, die man im ersten Moment eher nicht mit Rap in Verbindung bringt, sind am interessantesten. Gruß aus Hannover. Schöne Grüße zurück. Und genau das ist das, was ich hier machen möchte. Menschen treffen, die eben nicht auf den ersten Blick mit Rap in Verbindung gebracht werden können, aber trotzdem Rap und Hip-Hop sind, so wie ich. Der nächste Gast wird sein Marco Friedel. Ja, genau. Wer ist Marco Friedel? Marco Friedel ist Fußballprofi beim SV Werder Bremen, dem Verein meines Herzens. Und er sorgt mit seinen Kollegen dafür, dass ich jede Woche leide oder liebe. Und wir können gemeinsam darüber sprechen, was er mit Hip-Hop in Verbindung bringt und warum er es liebt. Leiden wird er damit wahrscheinlich nicht, hoffe ich zumindest. Das erfahren wir alles in 2 Wochen bei der nächsten Folge Was ist Rap für dich? Bis dahin, macht's gut.